Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Parlamentarismusforschung und moderiere gelegentlich öfter mal diese Folgen. Heute haben wir allerdings eine Überraschung für euch. Und zwar wird die Folge, die sich auch unserem 10-jährigen Jubiläum und der damit verbundenen Studie widmet, von unserer lieben Ex-Kollegin Sarah Ribbert moderiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder.
10 Jahre IPAL. Dieses Jubiläum wurde Mitte April mit über 100 Gästen, darunter vermutlich auch einige der Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts hier, im Palais der Kulturbrauerei gefeiert. Zu diesem Anlass hat das IPAL auch eine neue Studie über das Parlamentsbild der Bevölkerung vorgestellt. Worum es darin geht und welche Erkenntnisse sie liefert, darum soll es in der heutigen Folge von Zwischenruf gehen. Mein Name ist Sarah Ribbert und ich habe heute die Ehre, hier die Gastmoderation zu machen. Regulär arbeite ich bei der Heinrich-Böll-Stiftung und co-hoste dort auch einen eigenen Podcast namens Märkte, Mächte, Emissionen. So viel Eigenwerbung muss jetzt hier kurz sein. Da sprechen wir regelmäßig mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze zu Fragen rund um internationale Wirtschaftsklima und Geopolitik. An der Stelle also auch gerne die Empfehlung, dort einmal reinzuhören. Jetzt freue ich mich aber sehr, hier zu sein, denn ich kenne das IPAL auch selber noch aus meiner Studiumszeit, durfte dort einige Jahre mitarbeiten und freue mich, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen. Ich habe 2 tolle Gäste bei mir, Dr. Danny Schindler, den Direktor des IPALs, und Helene Bobrowski, Chefredakteurin von Table Media und ab 2027 dann Mitherausgeberin der FAZ. Herzlich willkommen.
Hallo.
So, Frau Bobrowski, Sie waren selber langjährig die Parlamentskorrespondentin für die FAZ. Warum braucht es nun diese Studie über das Parlamentsbild der Bevölkerung?
Naja, ich meine, das Parlament ist in einer Demokratie die entscheidende Institution. Und insgesamt haben wir uns wahrscheinlich zu lange darauf ausgeruht, dass es diese Annahme gibt in Deutschland. Natürlich leben wir in einer parlamentarischen Demokratie. Das war lange Zeit unhinterfragt. Das ist aber nicht mehr der Fall. Es gibt viele Menschen, eine wachsende Anzahl von Menschen mittlerweile, die Fragen haben an die Repräsentation, die möglicherweise auch so weit gehen, dass sie das System insgesamt ablehnen und alles dazwischen, und sich mit diesen verschiedenen Schattierungen zu beschäftigen und auch die Frage zu stellen, was ziehen wir für Schlüsse daraus? Also müssen wir einfach die Arbeit des Parlaments und unserer parlamentarischen Demokratie, die Funktionsweise besser erklären, oder gibt es an der einen oder anderen Stelle auch einen Reformbedarf? Da ist eine Grundlage zu haben natürlich ganz entscheidend.
Danny, als ihr diese Studie beim IPAL konzipiert habt, waren das ähnliche Beweggründe, die Frau Bobrowski gerade beschrieben hat? Oder was war für euch vor allem ausschlaggebend?
Ja, das war schon ganz ähnlich. Also das Parlament, der Bundestag, ist ja in besonderer Weise demokratisch legitimiert und besonderer Weise verantwortlich. Und es gibt aber überraschenderweise gar nicht so viele Studien, die wirklich ins Parlament reinzoomen. Also das Parlament spielt in einigen Studien, also Deutschlandmonitor oder Demokratiemonitor seien da gern, spielt schon eine Rolle, aber eher so en passant. Ganz häufig wird ja gefragt, vertrauen Sie dem Parlament und eben auch vielen weiteren Akteuren, aber das Parlament ist eher ein Forschungsgegenstand unter vielen. Und wir hatten uns das zum Anlass genommen zu sagen, wir müssen mal tiefer reinschauen und müssen mal eine Studie nur zum Parlamentsbild der Bevölkerung machen. Und ja, das war so ein bisschen der Anlass, auch vor dem Hintergrund, dass, was hat Frau Bobrowski ja auch schon angesprochen, dass auch eine kritische Grundhaltung vorhanden zu sein scheint gegenüber Politik, gegenüber der parlamentarischen Demokratie, auch mit Zweifeln an der Effektivität staatlichen Handelns. Das sind also alles Gründe, die zusammenkommen, um eben auch diese Studie dann auf die Beine zu stellen.
Und ihr habt diese Studie Ambivalenz und Relevanz der Bundestag in der öffentlichen Wahrnehmung genannt. Kannst du uns einmal kurz mitnehmen, was waren denn zentrale Erkenntnisse, die dabei herauskamen?
Ja, ganz verkürzt könnte man sagen, dass die Prinzipien und die Praxis parlamentarischer Demokratie schon relativ kritisch bewertet wird, auch bisweilen mit widersprüchlichen Vorstellungen konfrontiert wird. Zugleich aber das Parlament als zentrale politische Legitimationsinstanz und als institutioneller Mittelpunkt unseres politischen Systems, dass diese Rolle dennoch nicht in Frage gestellt wird. Also auch etwas eher Kritisches, aber auch etwas eher Positives. Und wenn wir dann jetzt mal an einer Stelle vielleicht mal tiefer reingehen, können wir sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung die Demokratie als Idee eben befürwortet. Wenn es um das Funktionieren der Demokratie geht, wird es schon kritischer. Das sagen nur noch ein Drittel, ja, wir sind damit zufrieden. Wenn wir aber auf das Parlament schauen, die Arbeit des Bundestages, dann wird es noch mal kritischer. Also das sind in unserer Studie nur circa 15%, die dann mit der Arbeit eben des Bundestages zufrieden sind. Und dann kann man in einem zweiten Schritt, das haben wir auch getan, auch weiter reinschauen und konkret danach fragen, wie einzelne Facetten der Bundestagsarbeit bewertet werden. Und da ist das Bild auch schon recht kritisch. Also um ein paar Beispiele herauszugreifen, circa 2/3 der Bevölkerung stimmt der Aussage zu, dass die Interessen der Bevölkerung nur unzureichend aufgegriffen werden. Ein ebenso großer Anteil sagt, dass es an Fachkompetenz im Bundestag mangele oder auch, dass Entscheidungen des Bundestags viel zu lange benötigen. Da muss man dann immer im nächsten Schritt fragen, woran das liegt. Das sind ja Zahlen, die erstmal interpretationsbedürftig sind, und dann fragen, woher diese Kritik kommt. Um jetzt einen Punkt zu nennen, also der Mangel an Fachkompetenz, den die Bevölkerung da dem Bundestag attestiert. Wenn man das kritisch hinterfragt, muss man schon sagen, im Bundestag sitzen schon Expertinnen und Experten, also wird in der Forschung auch als Expertenparlament bezeichnet. Es gibt umfangreiche Arbeitsstrukturen, in denen Facharbeit geleistet wird. Die Abgeordneten kommen nicht in den Bundestag als Experten in der Regel, aber sie werden zu Experten im Rahmen der parlamentarischen Arbeit. Also das ist so ein Beispiel, wo wir auch eine gewisse Diskrepanz sehen zwischen Parlamentsbewertung und parlamentarischer Praxis, die wir mit unserer Studie schon mal gut aufzeigen können.
Frau Bobrowski, Sie kennen ja die Studie auch etwas, waren auch bei der Jubiläumsfeier mit dabei auf dem Podium. Sind das für Sie überraschende oder auch neue Befunde?
So richtig überraschend ist es nicht, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, diese Daten als Grundlage für eine Diskussion zu haben. Denn ansonsten haben wir es zu tun mit ja so anekdotischer Evidenz, so einem allgemeinen Gefühl, dass es so oder so sein könnte. Und ich sage mal, wenn man als Journalistin im Land unterwegs ist und mit Menschen über Demokratie spricht und die Funktionsweise unseres demokratischen Systems, hört man eben alles Mögliche, aber das ist eben in der Regel oder kann ja gar nicht so detailliert und repräsentativ sein. Insofern ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle weitere Beschäftigung mit unserem System und mit der Demokratie.
Eine Sache, Danny, die ihr euch ja zum Teil auch angeguckt habt bei Fragen, sind ja soziodemografische Kategorien. Und jetzt bei diesem Thema Wunsch nach Demokratie und Zustimmung zur Arbeit des Bundestags fand ich persönlich auch einen Faktor interessant, das Alter. Denn ihr habt herausgefunden, dass je älter die Personen sind, desto höher war die Zufriedenheit mit der Arbeit des Bundestages. Und das ist natürlich eine interessante Feststellung erstmal. Und mich würde interessieren, woran denkst du, oder auch vielleicht an beide, woran könnte das liegen? Hat das was damit zu tun, dass vielleicht früher die Demokratiebildung noch stärker verankert war oder noch stärker wertgeschätzt wurde, weil man eben auch zum Teil ja mit der DDR aus einem anderen System kam? Oder sind das vielleicht auch andere Faktoren, die damit reinspielen?
Also so ganz genau können wir es natürlich nicht sagen. Das ist ein bisschen Spekulation, aber man kann begründete Vermutungen anstellen. Was das Alter betrifft, das sehen wir teilweise auch in anderen Studien. Wir sehen auch, dass die jüngeren Bürgerinnen und Bürger auch bisweilen kritischer sind, was Streit im Parlament beispielsweise betrifft. Also das muss man sich näher anschauen. Man muss aber immer auch reflektieren, wenn wir jetzt an junge Menschen denken, hat man ja manchmal so die junge Generation vor dem geistigen Auge, die auch politisch sehr aktiv ist, die im Rahmen von Fridays for Future oder ähnlichen Dingen auch aktiv geworden ist. Aber wir haben natürlich die gesamte Bevölkerung gefragt, wo eben nicht nur die politisch aktiven jungen Menschen dabei sind, sondern eben alle sozusagen. Und was du auch angesprochen hast mit Ostdeutschland, das sehen wir auch bisweilen eben Unterschiede zwischen westlichen und östlichen Bundesländern, auch bei der Frage der Demokratiezufriedenheit. Also oder der, auch der Zufriedenheit mit dem Bundestag. Da sind die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands in der Regel kritischer eingestellt. Das kann man auch auf verschiedene Faktoren zurückführen, Transformationserfahrungen, auch dass man nicht so lange Erfahrung hat mit der eingespielten Praxis oder dass auch die Parteien viel schwächer verankert sind im Osten Deutschlands beispielsweise. Aber das ist auch etwas Positives für die östlichen Bundesländer. Wir sehen auch, dass die Unterstützung für die Demokratie als Idee leicht höher ist beispielsweise im Osten als im Westen Deutschlands.
Es hat mich auch nicht so verwundert, diese Messung, dass die älteren Generationen zufriedener sind. Denn ja, das ist eben die Generation, wo unser System weniger hinterfragt wurde, wo es einfach die Selbstverständlichkeit war, auch eine Art von Alternativlosigkeit. Man war froh, ja, dass überhaupt nach dem Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus man irgendwie geschafft hat, ein demokratisches System zu finden. So, und das prägte noch die Generation auch der heute Älteren. Dort ist ja auch der Zuspruch zu den ehemaligen Volksparteien oder noch, je nach Definition, noch bestehenden Volksparteien immer noch sehr groß. So, auch da steigt der Anteil der Wechselwähler und so weiter. Und trotzdem ist das noch relativ stabil. Während ja, die jungen Leute, das ist eben interessant, das ist sehr diversifiziert. Die einen sind ganz zum Teil idealistisch, sehr aktiv. Es gibt aber auch unter den Jungen mittlerweile sehr viele Wählerinnen und Wähler, die sich ja extremistischen Parteien oder jedenfalls teils extremistischen Parteien zu angezogen fühlen, zugehörig fühlen. So, und das ist ja die interessante Lehre, dass man sich um diese jungen Leute, das heißt stärker kümmern soll, aber dass man auch stärker irgendwie erklären soll, was ist an diesem System richtig und gut.
Das beinhaltet ja auch die Frage, wofür der Bundestag denn überhaupt da ist. Ihr hattet da eine Frage in der Studie, wo es darum ging, in welchen Situationen ist es denn eigentlich gerechtfertigt, wenn denn die Regierung das Parlament auch übergeht? Ja, und das war ja so ein bisschen, denke ich mal, der Hintergedanke, wann oder wie wichtig wird der Bundestag auch eingeschätzt als ein Kontrollorgan für die Regierung? Da waren dann ja manche der Situationen, die aufgelistet waren, zum Beispiel ein militärischer Angriff oder ein Gesundheitsnotstand, Corona, Bekämpfung der Klimakrise. Wäre das gerechtfertigt, wenn in solchen Situationen die Regierung durchregiert und praktisch nicht das Parlament mit einbezieht? Und Danny, vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, das fand ich nämlich auch interessant, was kam denn dabei raus?
Also da sehen wir eine gewisse Robustheit auch in der Bevölkerung, wenn man das so sagen würde, Resilienz. Also wir wissen auch aus der internationalen Forschung, dass es ja eine Tendenz gibt zu autoritären Regierungsstilen, auch zur Umgehung des Parlaments im Rahmen von exekutiven Verordnungen. Und das, wir sehen relativ wenig Zustimmung dazu, das Parlament zu umgehen in Deutschland. Also 3% der Befragten haben dem zugestimmt, dass das grundsätzlich nie passieren sollte, egal in welcher Situation oder auch für den besonderen Fall eines militärischen Angriffs auf ein EU-Land hielten es nur 29%, also nicht mal jede dritte hielten eine solche Umgehung des Parlaments für gerechtfertigt. Das ist schon auch bemerkenswert, auch für den Fall eines Gesundheitsnotstands waren die Zahlen, also Corona hatten wir ja das Beispiel, waren die Zahlen noch geringer. Also man sieht schon, dass selbst in Krisensituationen das Parlament und die wichtige demokratietragende Rolle des Parlaments dann auch in weiten Teilen der Bevölkerung sehr wertgeschätzt wird. Das ist schon auch ein eher positives Urteil, wenn man das so sagen will.
Ist das eine Erfahrung, Frau Bobrowski, die Sie auch selber erlebt haben, sowohl als Journalistin, die sich mit diesen Themen befasst, aber dann auch vielleicht im persönlichen Austausch mit diversen Gruppen der Bevölkerung?
Ja, es ist wirklich damals mit einem ganz interessanten Befund zu tun, weil man durchaus auch was anderes hört, nämlich dass die parlamentarische Demokratie, die Zustimmung des Parlaments dann oft eben Zeit kostet und schwerfällig ist und man da erstmal eine Mehrheit beschaffen soll. Und dass es ja auch durchaus in der Bevölkerung diese Sehnsucht gibt, dass Dinge ganz schnell gehen, schnell entschieden werden. Also dann hat man dieses Trump-Bild vor Augen, ja, dass irgendwie Exekutivverordnungen großes Ziel unterzeichnet werden, dass jemand durchregieren kann. Also es gibt ja durchaus auch diese Versuchungen des Autoritären, ja, nicht immer alles zerreden und kleinhäckseln, sondern mal mit großer Geste jemand, der was macht. So. Das begegnet einem ja schon, das ist ja in Teilen, führt es ja auch dazu, dass die Idee von starken Führern dann ja, für gut befunden wird, weil man in unserem komplizierten System eben nicht richtig was auf die Beine kriegt. Stichwort großer Wurf. So, insofern kann man das, wenn man das dann konkret macht, ja, wollt ihr das im Fall XYZ, also Sie haben es gesagt, Corona, Kriegseinsatz oder anderes, das von einer Regierung alleine entschieden wird, das wollen die Menschen dann eben doch nicht. Was ja dann offenbar zum Ergebnis führt, dass man zwar als solche die Idee ganz gut findet, dass auch mal Dinge einfach entschieden werden, aber wenn man sich konkret vorstellt, was es sein könnte, dann ist die Zurückhaltung doch größer. Und damit eben auch die Zustimmung zu unserem System, das sich ja auch gar nicht immer als so schwerfällig erwiesen hat. Also in der Pandemie zum Beispiel wurde das Parlament ja einbezogen, nicht in allen Fällen, aber doch in vielen. Und das ging dann mit Sondersitzungen und so weiter eben zum Teil auch sehr schnell.
Ein wichtiger Aspekt dabei ist ja auch, wie überhaupt die Parlamentsarbeit funktioniert, auch im Verhältnis Opposition-Regierung. Da hattet ihr in der Studie auch ein paar wichtige Erkenntnisse zu. Das war so über dem Überthema Konflikt und Kooperation. Wie verhält sich das, Danny?
Also das Recht auf Bildung und Ausübung in einer parlamentarischen Opposition ist ja Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das wird im Grunde genommen auch in der Bevölkerung gewertschätzt. Also wir sehen, dass einerseits ungefähr 2/3 Mehrheit möchte, dass sich auch im Parlament mal heftig gestritten wird. Dass also die Parlamentsdebatten wirklich auch der erste Ort des Meinungsstreites, des demokratischen Meinungsstreites sind. Zugleich möchte aber eine fast ebenso große Mehrheit auch Kooperation zwischen Regierungsmehrheit oder Parlamentsmehrheit und Opposition. Also da sehen wir, dass beides zusammenkommt und beides gehört ja auch letztlich zu unserem politischen System dazu. Insofern ist das auch ein Bild, was ja sehr realitätsgerecht ist, auch ein Stück weit erwartbar ist, aber doch auch ganz gut der parlamentarischen Praxis entspricht.
Auch interessant fand ich dabei wiederum die soziodemografischen Merkmale. Auch da war das Alter ausschlaggebend für unterschiedliche Bewertungen dieser Frage. Und zwar kam raus, dass gerade Jüngere, also 18- bis 39-Jährige, eine geringere Zustimmung zu dem Thema Konflikt zwischen Regierung und Opposition haben, eben im Vergleich zu Älteren. Das heißt, die sind eigentlich eher kooperationsorientiert. Und also das würde man ja vermeintlich anders denken, auch vor dem Hintergrund der medialen Debatte und auch ne, der historischen Entwicklung und natürlich auch dem Einsatz von Social Media, wo ja auch eher es immer darum geht, auch sehr gegensätzliche Positionen gegenüberzustellen. Deshalb fand ich das tatsächlich auch noch überraschend. Ich weiß nicht, Frau Bobrowski, wie Sie das sehen, ob Sie das selber aus Ihrer Erfahrung teilen können?
Naja, andererseits gab es ja schon auch in der deutschen Geschichte oder in der bundesrepublikanischen Geschichte Kontroversen im Bundestag, also berühmt dann Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, die sich gegenseitig, ja, man kann schon sagen, beleidigt haben, jedenfalls bezichtigt haben, das alles überhaupt nicht zu verstehen, falsch zu machen und so weiter. Also eine Art des Umgangstons, die damals doch ziemlich ruppig war. Und heute hat sich ja, gerade bei der jüngeren Generation, das stimmt, man hat auf Social Media das Phänomen Hass und Hetze und gleichzeitig gibt es ja schon eine Harmoniebedürftigkeit, jetzt mal sehr pauschal gesagt, ne? Aber die wird ja auch viel beschrieben, die Empfindsamkeit, die Empfindlichkeit, die Erwartung an Umgang miteinander, also das Thema Awareness, Respekt und so weiter, das eben von der jüngeren Generation auch hochgeschätzt wird. Die Feedback-Kultur, wo man aber auch nicht zu kritisch sein darf, sondern immer wertschätzend und lobend und so weiter, das ist ja vielen jüngeren Leuten eben auch sehr wichtig und die dann eben jegliche, möglicherweise auch politische Auseinandersetzung, die in der Sache begründet ist und vielleicht auch respektvoll geführt wird, aber eben doch auch sehr harsch, dann schon irritierend finden. So, und das ist jetzt etwas, das würde ich jetzt gar nicht bewerten, ne? Aber da verändert sich auch eine Gesellschaft in der Frage, wie sie interagiert. Und früher, das kann man auch in anderen Bereichen absehen, also am Arbeitsplatz oder auch in Familien und so weiter, war natürlich der Angang insgesamt autoritärer, als er heute ist.
Ja, ich selber musste da tatsächlich auch etwas an die Erfahrung mit der Ampelregierung denken, weil dann natürlich zum Ende hin ja sehr stark dieses Thema Konflikt im Vordergrund stand. Man konnte sich auf nichts einigen, man kam irgendwie nicht voran und dass das ja eventuell auch dazu beitragen kann, dass dann so eine Bewertung jetzt hier anders ausfällt, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass das häufig auch zu Stillstand führt und es dann nicht weitergeht. Also es gibt ja unterschiedliche Formen, wie man produktiv im Konflikt stehen kann, ob das dann immer noch lösungsorientiert ist und konstruktiv oder ob einfach alle Parteien sich so stark miteinander verhakt haben, dass man nicht mehr weiterkommt und es letzten Endes nur noch so ein bisschen darum geht, medial darzustellen, dass jetzt die eigene Position in jedem Fall die bessere ist. Gut, ich würde jetzt gern nochmal auf die Folgen schauen, die daraus sich für die Politik ergeben. Also diese Erkenntnisse, die ja Aufschluss in verschiedene Richtungen ergeben. Also was folgt daraus für die Politik? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Frau Bobrowski, was denken Sie dazu?
Ja, also es ist natürlich ein Aufwachen, jedenfalls für die, die noch nicht aufgewacht sind, dass einerseits man stärker erklären muss, was macht dieses Parlament eigentlich. Also es ist irgendwie keine, also Parlament, das ja schon auch in der Geschichte immer wieder verunglimpft wurde, ja, Stichwort Schwarzbude und so weiter, eine Institution, die sich mit sich selbst beschäftigt und so. Also ja, eine nochmal ja, stärkere Beschäftigung, vielleicht auch gerade auf junge Leute abgestimmt, was findet da eigentlich statt, warum ist das wichtig? Dann ist aber auch die Frage, und die wird ja nun auch schon seit Jahren diskutiert, ist eigentlich die Art und Weise, wie das Parlament arbeitet, richtig und zeitgemäß? Also wenn es Kritik gibt und wenn die Zustimmung sinkt, dann denke ich immer, kann die einzige Lehre auch nicht sein, es bleibt alles, wie es ist, wir müssen es nur besser erklären, sondern es ist natürlich auch Anlass, Dinge zu hinterfragen. Und im Zuge der Wahlrechtsreform haben wir uns alle gesellschaftlich, aber natürlich auch das Parlament und die Parteien mit der Frage beschäftigt, was kann man tun gegen die Aufblähung des Bundestags? Also eins der größten Parlamente der Welt, was ja auch nach Einschätzung einiger Parlamentarier zum Beispiel zu Dysfunktionalitäten führt, dass Ausschüsse schlicht zu groß sind und so weiter. So, da gab es in der vergangenen Legislaturperiode eine Reform, um den Bundestag eben nicht weiter aufzublähen, sondern etwas kleiner zu halten mit 631 Abgeordneten. Das soll jetzt wieder aufgeschnürt werden. Also all diese Debatten sind im Gange. Und da aber noch ja, sich intensiver zu befragen, was ist ein System, das so funktioniert, funktionsfähig ist und gleichzeitig eins ist, dass die Mehrheit der Menschen auch für geeignet hält. Also Fragen der Repräsentation zum Beispiel sind, also Handwerker, ich hatte neulich eine Gruppe von Handwerkern, die sagen, wir haben unsere Interessenvertretung im Bundestag ist viel zu gering ausgeprägt. Auch da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Die Frage, ist jeder einzelne Bundesabgeordnete Vertreter des ganzen Volkes oder nicht? So ist es in der Theorie, was heißt es in der Praxis und so. Also ich glaube, über diese Fragen intensiv nachzudenken, zu diskutieren und dann möglicherweise auch manches zu verändern, ist eine Frage, die uns alle, da meine ich die Beobachter, aber natürlich auch die Parlamentarier und die Institutionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wo wir unbedingt dranbleiben müssen.
An der Stelle auch der Hinweis, Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, was zumindest Teile von diesen Aspekten auch berührt, zum Thema Fehlerkultur. Ich sage jetzt hier noch einmal kurz den Titel, falls es wen interessiert. Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Genau, also da ist ja auch viel von dem drin. Ne? Wie kann man als Politiker, Politikerin agieren? Wie sind die politischen Umstände? Wie einfach machen sie es auch, Fehler einzugestehen? Und inwiefern ist das Ganze ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess?
Ja, wichtiges Thema. Immer natürlich für die Anerkennung, für die Rolle einer Institution ist auch die Frage, wie geht man mit den Dingen um, mit der Betrachtung der eigenen Handlungen, also zum Beispiel aus heutiger Sicht die Corona-Pandemie sich nochmal anzuschauen und zu sagen, was würde man künftig vielleicht anders machen?
Ja, also ich würde da ähnlich zweigeteilt antworten, wie Frau Bobrowski das auch getan hat. Also zum einen müssen wir fragen, wenn wir Parlamentarismuskritik sehen, ist das ist es primär eine Krise der Praxis oder ist es vielleicht auch an manchen Stellen eine Krise des Maßstabs? sozusagen. Also das soll jetzt keine Bürgerinnen- und Bürgerschelte sein an der Stelle, aber wir wissen ja, Demokratie ist schon ein sehr, sehr komplexes Gebilde, viel komplexer als Entscheidungen in den Autokratien beispielsweise sind oder ganz früher, als es einen König gab, der irgendetwas entschieden hat. Das war natürlich wesentlich weniger komplex und kompliziert. Insofern muss man schon auch diese Frage stellen, um vielleicht auch ein Beispiel aufzugreifen, also dass der Bundestag viel zu langwierig entscheidet und dass die Entscheidungen zu langsam fallen. Das sagen ja knapp 3/4 der Bevölkerung. Zugleich müssen wir aber sagen, dass demokratische Willensbildung gerade auf diese Langsamkeit auch angelegt ist. Also das bedarf eben viel Zeit, wenn viele Stimmen gehört werden wollen, wenn viele Stimmen einbezogen werden sollen. Insofern ist das schon auch ein Stück weit ein Widerspruch. Und da würde ich auch an Frau Bobrowski anschließen. Es bedarf da eben auch immer wieder neuer Vermittlungsanstrengungen durch Medienschaffende, auch durch Einrichtungen wie wir, das Institut für Parlamentarismusforschung, auch durch die Politik natürlich selbst, weil Demokratiebildung dann doch auch, wie das auch die Politikwissenschaftlerin Anja Neuendorf gesagt hat, auch eine softe Resilienzressource sein kann oder Resilienzressource ist, also die Demokratie widerstandsfähiger macht in den stürmischen Zeiten, in denen wir uns bewegen. Und zum anderen ist Kritik aber auch immer Anlass, ja, nachzudenken darüber, was eben verändert werden kann, was verbessert werden kann. Und da sehen wir auch in unseren Daten beispielsweise, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mehr junge Abgeordnete wünschen oder mehr weibliche Abgeordnete wünschen. Also dem stimmen je nach Zählung 80% zu, oder wenn man die teils-teils Zustimmungsantworten herausnimmt, sind das immer noch über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger, die sich das wünschen. Das wäre so ein Punkt, da kann man es ist relativ kompliziert, dem auch mit gesetzlichen Reformmaßnahmen beizukommen. Das ist eher eine Aufforderung an die Parteien an der Stelle auch, da eben auch mehr junge Bürgerinnen und Bürger als Kandidatinnen, als Kandidaten aufzustellen. Also da geht es um die Kandidatenaufstellung. Da würde ich auch ganz generell sagen, die Parteien machen da einen guten Job und haben im Wesentlichen dazu beigetragen, zur Stabilität der politischen Stabilität der Bundesrepublik nach 1949. Aber hier mehr junge Abgeordnete oder mehr junge Bürgerinnen und Bürger aufzustellen als im Kandidatenauswahlprozess und mehr Frauen aufzustellen im Kandidatenauswahlprozess, da würden die Parteien jedenfalls nichts falsch machen.
Ja, und vielleicht auch, um auf das Beispiel von Frau Bobrowski zurückzukommen, auch zum Beispiel Leute, die aus Handwerkerkreisen kommen. Also auch das Thema Bildung ist ja immer ein großes, dass mittlerweile ja, glaube ich, sehr große Anteile im Parlament alle einen hohen Bildungsabschluss haben und immer weniger nur, in Anführungszeichen, nur eine Ausbildung, was natürlich auch man stärker angehen könnte durch die Förderung von anderen Kandidierenden in den Parteien.
Genau, diesen Wunsch sehen wir auch in unseren Daten. Da muss man immer das differenziert sehen und sagen, wir sind natürlich, also wir als Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Abgeordneten sind natürlich nicht nur Exponenten ihrer Sozialdaten, aber diese Wünsche sind eben in der Bevölkerung vorhanden. Das muss man schon auch ernst nehmen, wenngleich Politik oder Repräsentation, parlamentarisch-demokratische Repräsentation eben nicht nur Interessenvertretung ist. Also wir sehen das ja auch in der Kritik. Ich hatte es eingangs genannt, dass 2/3 der Bürgerinnen und Bürger finden, dass die Interessen der Bevölkerung nur unzureichend aufgegriffen werden, unzureichend dargestellt werden. Am Ende des Tages hat der Bundestag oder das Parlament aber die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe, Interessen nicht nur zu repräsentieren, zum Ausdruck zu bringen, sondern Interessen auszugleichen. Das ist normativ, das ist insgesamt viel anspruchsvoller, zu einem gemeinwohlorientierten Interessenausgleich beizutragen. Das ist die Kernaufgabe des Parlamentes. Und da spielen natürlich Faktoren, auch deskriptive Repräsentationen, die spielen da auch hinein, aber sie sind nicht im Kern dafür ausschlaggebend, ob ein Bundestag letztlich, ob dem Parlament dieser Interessenausgleich, der am Gemeinwohl orientiert ist, auch gelingt. Also da muss man immer beides sehen und differenziert auch auf die Daten schauen.
Genau, also das Thema ist sehr relevant, wie wir jetzt hier auch schon viel diskutiert haben. Und es gibt aber gleichzeitig auch immer noch Lücken. Und ich verstehe, das ist auch so, dass diese Studie ja erstmal eine erste Annäherung auch von dem Institut für Parlamentarismusforschung an dieses Thema ist. Daher die Frage an dich, Danny, wo gibt es da jetzt noch weitere Forschungslücken? Was gilt es zu erforschen? Und was vielleicht plant auch ihr ganz konkret in eurer weiteren Arbeit dazu?
Wir wollen diese Forschung schon auch verstetigen, in dem Sinne, dass wir, dass es keine Eintagsfliege bleiben soll, sondern wir eben auch eine entsprechende Studie auch in Zukunft weiterstellen werden, damit man auch Längsschnittdaten hat, Dinge vergleichen kann und auch Dinge dann noch gezielter unter die Lupe nehmen kann. Man muss dazu sagen, wir haben auch diese Studie jetzt noch gar nicht in Gänze ausgewertet. Da gibt es noch viele interessante Fragestellungen, auch zur deskriptiven Repräsentation, also welche sozialstrukturelle Zusammensetzung wünscht sich die Bevölkerung. Auch zu einem Thema, dem ich jetzt gerade arbeite, also wie ist es um die Familienfreundlichkeit bestellt im Politikberuf und wie sieht das eigentlich die Bevölkerung? Das ist auch ganz interessant, dass die ersten Daten da zeigen, dass 2/3 ungefähr schon auch sich wünschen, dass der Politikberuf besser mit dem Familienleben vereinbar ist. Also das ist ein wichtiges Thema. Und auch im Rahmen der internationalen Forschung, muss man das sagen, und internationalen Entwicklung, das Thema Autokratisierung, da haben wir auch einige Fragen zugestellt. Also konkret, wie wäre das eigentlich, wenn man dem Bundestag Entscheidungsrechte nehmen würde? Oder wie wäre das eigentlich, wenn man die Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten der Opposition stark einschränken würde? Also das sind sogenannte Umfrageexperimente, in denen die Befragten damit so fiktiven Szenarien konfrontiert werden. Aber das sind aus Sicht der Forschung jedenfalls super spannende Fragen, denen wir uns da weiter zuwenden werden. Und dann ja, im Rahmen einer weiteren Studie irgendwann in ferner Zukunft kann man natürlich dann auch im Lichte der alten Daten dann noch tiefer reingehen und auch aktuelle Themenstellungen dann besser aufgreifen.
Also in einer Zeit, in der die Demokratie und ihre Institutionen unter Druck sind, auf jeden Fall ein Thema, an dem es lohnt, dran zu bleiben. Und ich vermute, es wird auch weitere Erkenntnisse dann in Zukunft geben, die ja auch in diesem Podcast-Thema sind. Daher an dieser Stelle einen ganz großen Dank für die Diskussion dieser ersten Studie. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ganz herzlichen Dank an Danny Schindler und Helene Bobrowski für dieses interessante und, denke ich, auch sehr erkenntnisreiche Gespräch.
Vielen Dank. Alles Gute.
Dankeschön.
Und damit beenden wir diese Folge des IPAL-Zwischenrufs. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr uns Kritik, Feedback, Anregungen oder auch Lob zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das über unterschiedliche Wege machen. Zum einen erreicht ihr uns unter zwischenruf@ipal.de, das ist unsere Mailadresse. Wir sind zudem auch zu finden bei Blue Sky oder die individuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IPALs auch bei LinkedIn, auch natürlich auf unserer Homepage www.ipal.de. Wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare, Feedback und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute.